Ja, das ist also für mich momentan so eine Lieblingsaktie. Die Wirecard, die haben wir auch im Fonds, ist für uns seit Beginn an eine Lieblingsaktie. Die war zwischendurch in allen möglichen Medien totgeschrieben. Oh, die gehen pleite und was ich was alles.
Ja,
das
gut, da gab es ja mal einen Skandal.
Ja, da gab's auch einen, ja, der Skandal war, dass ein Skandal gemacht wurde, keiner war.
Genau.
Und versucht, diese Aktie zu drücken. Und Gott sei Dank haben die uns unsere Hausaufgaben selbst gemacht, nicht nur einfach irgendwelche Zeitung gelesen, sondern haben selbst analysiert und haben gesagt, das ist Bullshit. Wir haben das Unternehmen bis ins letzte Detail überprüft, bis in die letzte Fußnote. Das ist sauber und da haben wir, das ist vollkommen unterbewertet.
Habt ihr
nachgekauft? Haben massiv nachgekauft. Und
ja, das war
Unternehmen gut. Ist natürlich super
gelaufen. Ja,
das ist sehr gut. Das hat dann 1 von 30 oder 40 und daher macht das im Gesamtfonds dann nicht so wahnsinnig viel aus, aber macht natürlich dann Spaß, sowas zu sehen.
Okay.
Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten Podcast heute mit einem sehr interessanten Gast, bekannt in der Community wie noch kein zweiter wahrscheinlich, wurde auch schon mehrfach erwähnt in vorherigen Podcast. Fortune, willkommen, wie geht's dir?
Servus, gut geht's mir. Tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich noch nie einen Podcast aufgenommen habe, aber da geht's mir wahrscheinlich so wie den meisten anderen vor mir.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube bisher, der Drinkoman hatte mal anmerken lassen, dass er davor schon mal einen Podcast irgendwo gemacht hat. Aber ansonsten, glaube ich, haben das auch alle, die das erste Mal den Podcast gemacht. Der Titel ist ein bisschen, ich glaube, sehr interessant. Ja, Fortune über seinen Weg zum Millionär, in Klammern, in 4 Jahren. Das weckt schon mal eine gewisse Erwartungshaltung. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich gehe mal ein bisschen kurz, was wir heute besprechen wollen. Und zwar, wir fangen an, fragen dich, wie du zum Investieren gekommen bist, gehen dann ein bisschen auf Wirecard ein. Das war auch ein bisschen unser Intro. Sprechen ein bisschen darüber. Dann kommen wir dazu, wie du überhaupt auf deine Strategie gekommen bist, die ja in unserem Subreddit ja sehr hoch gehandelt wird, wenn ich das mal so sagen darf. Ich will jetzt nicht einen Dronix zitieren, aber laut Dronix, wie war das? Du druckst Geld wie Heu?
Ja, das Heu hat er weggelassen, aber ja, genau, das hat er gesagt.
Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann natürlich wollen wir ein bisschen technischer werden, jetzt mal auch im Podcast. Und zwar wollen wir darüber sprechen, wie funktioniert deine Strategie denn eigentlich? Ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannender Punkt. Ist auch so ein bisschen das Hauptthema unseres Podcasts heute. Gehen dann vielleicht noch ein bisschen ein, so wie du mit dem Chartbuch arbeitest. Und dann natürlich die brennende Frage: Was ist dein Ziel mit dieser Strategie? Ich hoffe, dass wir da nicht schon zu viel verraten haben mit dem Titel, aber ich denke, da wirst du auch noch einiges sagen können. Und ja, das ist so mal das Vorgehen für den heutigen Podcast. Ich würde kurz einen Disclaimer machen und dann können wir gleich loslegen. Okay, genau. Kurzer Disclaimer. Die Inhalte aus dem Podcast, Subreddit und Discord dienen ausschließlich der Unterhaltung, in seltenen Fällen auch mal der Information, sind aber allesamt ausdrücklich keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente. Somit stellt dies keine Anlageberatung dar. Also, dies ist keine Anlageberatung, Investmentberatung oder Rechtsberatung. So, dann haben wir das auch geschafft. Ja, Fortune, ich freue mich bisschen davor. Ich freue mich sehr, dass es jetzt mit dem Podcast mit uns beiden geklappt hat. Wir stehen ja schon länger ein bisschen in Verbindung.
Ja.
Aber zu einem ganz anderen Thema. Das war ein bisschen lustig in der Vorbereitung, weil ich kannte dich eher als den Audiomenschen, der mir mit meinen Audioproblemen immer geholfen hat. Aber du hast ja auch wirklich Plan, ja, muss man mal so sagen.
Ja.
Das, ja, genau. Deswegen freut es mich sehr, dass das jetzt geklappt hat. Und ja, genau, lass uns gleich reinlegen mit der ersten Frage. Wie bist du zum Investieren gekommen?
Ich denke mal, also bei vielen wird es wahrscheinlich irgendwie so gewesen sein, dass man das mal irgendwie über die Medien mitbekommen hat oder seit einigen Jahren ist ja das Thema ETF sehr beliebt, also auch bei der jüngeren Generation, wenn man jetzt mal den ganzen GameStop-Hype außen vor lässt. Bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir kam es durch meine Mutter.
Okay.
Klingt ein bisschen skurril, aber letztlich, also ich hatte irgendwann mal mit meiner Mutter telefoniert. Das war dann im, August, September 2019. Und hatte ihr dann irgendwie erzählt, wie viel Geld ich jetzt angespart hatte und sowas. Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen so der typische eher Finanzenmensch.
Okay.
aber gar nicht bewusst, ne? Also ich lebe einfach relativ sparsam, nicht im Sinne von, dass ich verzichte, sondern einfach, ich bin recht genügsam und hau jetzt nicht irgendwie auf die Kacke, dass ich mir allen möglichen Kram kaufe.
Mhm.
Ja, und dann habe ich mir halt, weil ich jetzt seit 2013 im Berufsleben bin, dann über die Jahre ein bisschen was angespart. Dann war ich bei irgendwas 30.000, 40.000 oder so und
okay.
Hatte das dann meiner Mutter stolz erzählt.
Mhm.
Und dann meinte sie tatsächlich zu mir, die damit eigentlich nicht wirklich was am Hut hat, ja, warum legst du das denn nicht an? Willst du das denn die ganze Zeit einfach nur auf dem Girokonto liegen lassen?
Ja, okay. Okay.
Und dann dachte ich so, okay.
Deine Mutter ist also kein Olaf Scholz-Fan anscheinend.
Ja, genau. Ich war ein bisschen verwundert. Also ich meine,
cool.
Ich weiß, dass sie vor was weiß ich wie vielen Jahren, 10 Jahren oder länger, hat sie mal in irgendeinen kleinen Fonds investiert oder sowas. Dann hat sie aber ordentlich Minus gemacht, also hoch gekauft, tief verkauft, Klassiker. Oh. Und dann hatte sie keinen Bock mehr. Aber,
lass sie ins Forum ein.
Bitte?
Lass sie ins Forum ein, das ist unser Motto.
Ja, richtig. Ja, und dann hatte sie halt diesen Vorschlag gemacht. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mit ETFs auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, so dann das Standardding.
Ja,
ne,
man das gibt ist die Einstiegsdroge, sage ich immer.
Ja, ja, man gibt irgendwas bei Google ein. Ich weiß gar nicht mehr, in Aktien investieren oder so, investieren für Anfänger, bla bla. Und dann kommt halt immer ziemlich am Anfang ETFs.
Mhm.
Ja, und dann hatte ich mir irgendein Buch gekauft von Finanztipp oder was das war. Oder hier Finanztest, genau, das war es.
Irgendein
ETF-Buch mit diesem... vielleicht kennen das einige von euch, dieses Pantoffelportfolio.
Was ja, das so? Kenne ich, ja, ich kenne das. Ich muss mich outen, ich kenne ja. Das tatsächlich, ja, meine Freundin hat das an mich herangetragen einmal.
Ah ja, siehst du. Ja, genau, und hatte mich da ein bisschen eingelesen, aber irgendwie kam ich dann nie zum Investieren in ETFs, ich weiß gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall.
Zu langweilig.
Ja, wahrscheinlich irgendwie so die Richtung, war dann irgendwie doch nicht so mein Ding und dann habe ich mich mit Aktien befasst. Und dann ging es halt darüber los, ne? Und jetzt bin ich dann seit Oktober 2019, am Investieren.
Okay, cool. Ich finde das super interessant. Aus dem Grund, weil, wenn ich, meine Mutter weiß ja auch, dass ich investiert bin. Und sie sagt immer, hör auf zu investieren und kauf eine Immobilie oder sowas, ja? Okay. Ja, also meine Mutter ist halt genau andersrum. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich überwiegend Verluste mache.
kann
damit zusammenhängen. Nee. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte.
Unter uns, ich kann den kleinen Trick verraten.
Okay.
Erzähl den Freunden und der Familie immer nur, wenn du Gewinne machst. Wenn du Verluste machst, sag einfach gar nichts.
Echt, ich mache es genau andersrum tatsächlich, weil ich hab die Erfahrung gemacht, wenn ich sage, ich habe Gewinne gemacht, dann wollen alle eine Anlageberatung von mir haben. Wenn ich sage, ich habe Verluste gemacht, nimmt mich keiner mehr ernst, wenn ich darüber spreche und ich bin irgendwie sicher.
Okay, ja, das ist natürlich auch eine schlaue Strategie.
Ja, genau, weil dann belästigen dich Leute auch nicht mehr. Ja, ich hatte es teilweise, als das mit GameStop irgendwie anfing, hatte ich ganz viele Freunde, die sich davor nie mit Finanzen auseinandergesetzt haben. Und die Leute wissen auch nicht, dass ich irgendwie Moderator bin auf Mauerstraßenwetten oder so. Die wissen einfach nur, okay, der Typ kennt sich ein bisschen aus mit Finanzen. Da kamen so viele auf mich zu und haben mich gefragt, hey, kannst du mir Bescheid sagen, wenn das nächste GameStop kommt? Und dann habe ich so, oh, Junge, komm, ganz ehrlich, ey.
Bekloppt, Fragezeichen.
Ja, ja, so, weißt du, wenn ich wissen würde, was das nächste GameStop ist, wenn noch sowas passieren sollte, ja, dann würde ich nicht irgendwie in die Arbeit gehen müssen, dann könnte ich davon leben.
Ja,
aber
definitiv.
Aber gut, das ist halt immer so ein bisschen so dieses Denken über den Finanzbereich hier, aber es ist auch ganz verschieden, habe ich gehört. Fortune, auch wenn das super interessant ist, ich habe noch ein anderes Thema, es zielt ein bisschen auf unser Intro ab, und zwar, es geht darum, Wirecard, du hast eine sehr interessante Geschichte dazu, im positiven Sinne, weil, so wie ich das verstanden habe, wurdest du gewarnt vor Wirecard und bist rechtzeitig ausgestiegen.
Ja, tatsächlich. Im Nachhinein auch irgendwie total verrückt, ne? Also ich bin tatsächlich gewarnt worden, man könnte fast sagen gerettet worden durch meine Frau.
Ich merke schon, dein Familienkreis kennt sich besser aus als die meisten User bei uns.
Ja, wahrscheinlich. Also,
okay.
Wann war das denn? Genau, also dieses Riesending mit dem, dass das anfing mega zu crashen, das war ja, glaube ich, der 18.06.2020. Und ich hatte halt, wie wahrscheinlich jeder damals im MSW-Forum dann oder Subreddit, was weiß ich, immer mal wieder nachgeschossen und dachte so, ah ja, diese ganze Verschiebung, das ist ja alles völlig Schnuppe, das ist ein solides Unternehmen, bla bla.
Grundsolide,
ja. Ja, ja, also ich war der Meinung wie, gleiche Meinung wie Dirk Müller.
Und, man muss, sorry, kurz, man muss aber ja auch kurz sagen, also zum Intro, ich will ihn gar nicht so sehr untermachen, weil, so wie ich das verstanden habe, ist der Fonds, also sein Premium-Fonds, noch mit auch positiv aus der ganzen Wirecard-Geschichte rausgegangen am Ende.
Okay,
ja. Hab ich letztens erst gelesen, ja. Also klar, wir machen da immer viel, viel Scherze. Es ist auch lustig, sowas zu sagen, ja. Wenn man weiß, dann wie es ausgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, er ist da im Plus anscheinend trotzdem rausgegangen. Hat zwar den Fonds nicht beeinflusst, ja, der ist noch immer seitwärts gegangen, aber ja.
Ja, ich meine, klar, wie du sagst, man macht sich drüber lustig, aber letztlich haben wir das ja alle geglaubt. Ja, klar. Nicht alle, aber sagen wir mal die Mehrheit, viele, ne?
Ja,
genau.
Ja.
War der Meinung, dass da nichts dran sein kann und ein deutsches Vorzeigeunternehmen, Fintech-Unternehmen, gibt's halt einfach nicht viele von.
Man wollte auch dran glauben, glaube ich.
Genau, oder? Das war so ein bisschen, ja, Confirmation Bias auf jeden Fall.
Genau, man hatte so Bock auf so ein geiles deutsches Fintech-Startup im Bankenbereich, der es jetzt so den Großen zeigt. Ich erinnere mich noch ganz genau dran, als damals Wirecard in den DAX aufgenommen worden ist, habe ich aktuell bei der Commerzbank gearbeitet. Und ich hatte eine Freundin, die sich auch überhaupt nicht, also mit Finanzen auskennt. Und sie hat es mir dann die ganze Zeit auf irgendwelchen Hauspartys um die Nase gerieben und hat gesagt, haha, ihr seid jetzt aus dem DAX raus und Wirecard ist jetzt ich bin da hoch investiert und so, ja. Und ich habe mir gedacht, ach komm, und dann, ja, hat jetzt sehr viel Geld verloren. Ich will nicht sagen, dass ich schadenfroh bin, aber ich bin auch böse drüber dann gewesen. Auch wenn ich Geld verloren habe, das war mir dann egal. Das war,
ja. Ja, also was halt bei Dirk Müller jetzt das Lustige war halt die Vehemenz, ne, wie er das alles betont hat und so, also vollkommen überzeugt, aber das ist auch seine Art, ne, dafür ist er ja wirklich ein Meme-Potenzial. Oder
ja, ich glaube, du musst auch so sein in dem Bereich, ja, weil du sprichst ein gewisses Klientel an, ja, und die wollen da einfach jemanden haben, der sehr stark von sich überzeugt ist und sehr klare Positionen vertritt. Denke ich einfach mal so von der Psychologie der Massen ist das, glaube ich, ganz gut, was er macht, und sein Fonds ist ja auch sehr groß, ja, und er verdient daran auch wahrscheinlich sehr, sehr gut,
auf jeden Fall,
um das mal so zu sagen.
Definitiv.
Aber kommen wir zu einer interessanteren Persönlichkeit als Dirk Müller, und zwar zu Fortune, zu dir. Deine Strategie schlägt Wellen bei uns in Subreddit.
Hey, warte mal ganz kurz.
Ja, ja.
Wir waren ja noch gar nicht fertig. Ich wollte
klar.
Warte mal, jetzt habe ich gerade selber kurz den Faden verloren. Ich wollte noch sagen, also genau, das war halt am 18.06. ne, mit Wirecard.
Ja.
Und dann hatte ich halt an dem Morgen nochmal nachgekauft.
Ja? Okay.
Also ich war dann, glaube ich, irgendwie bei 7.000 Euro Investment. Und ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt hatte ich ein 40.000 Portfolio, also schon nicht wenig, ne? Weil ich halt der Meinung war, ja, jetzt kommen die guten Zahlen, dieser Sonderbericht von KPMG, da ich weiß gar nicht mehr, ob das vorher schon rauskam, ich glaube schon. Aber auf jeden Fall hat man da auf diesen Bericht oder sowas gewartet, und ich war der Meinung, das schießt dann nach oben. Wir waren bei 108 Euro, als ich das letzte Mal eingekauft habe. Und dann morgens um 8.30 Uhr bin ich ins Wohnzimmer zu meiner Frau und habe ihr das erzählt. So, ich habe jetzt nochmal nachgebuttert. Und dann meinte sie, wo denn jetzt? Ich gesagt, ja, bei Kabelkarte. Und dann haben wir
hast
halt.
Hast du wirklich auch Kabelkarte gesagt?
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Okay, das wäre jetzt natürlich top. Okay.
Nee. Genau, und dann haben wir halt noch mal ein bisschen drüber gesprochen, über das Ganze, was vorher passiert ist. Sie hat das halt auch so ein bisschen mitverfolgt, weil sie das halt spannend findet, Bilanzbetrug und so ein Zeug, weil sie ja selber in der Wirtschaftsprüfung arbeitet.
Ich wollte gerade fragen, weil ich glaube, ansonsten ist da niemand so interessiert.
Ja, das war halt wahrscheinlich dann auch deswegen, warum sie da mehrmals nachgefragt hat, ne? Ansonsten wäre es wahrscheinlich ziemlich egal gewesen.
Ja.
Und ich habe ihr dann die ganzen Hintergründe noch mal erläutert, und dann kam halt von ihr der Spruch, relativ genau so, sagte sie, ja, also wenn ein Unternehmen mehrmals seine Zahlen verschiebt, die Veröffentlichung der Zahlen verschiebt, dann muss da irgendwas faul sein, weil normalerweise passiert das nur, und ich weiß nicht mehr, dann kam irgendein Fachchinesisch, ja.
Ja, ja.
Und dann dachte ich, ja gut, klar, könnte riskant sein, dann verkaufe ich mal lieber. Dann habe ich um 8:45 oder 9 nach dem Gespräch verkauft. Und um, ich glaube, 9:30, 9:45 ist dann die Bombe geplatzt.
Hör mir auf,
dass diese 1,9 Milliarden nicht mehr gefunden werden können.
Nein, nicht am gleichen Tag wissen wir, nein.
Ja, ja, tatsächlich. Also 15 bis 30 Minuten später.
Okay, wow. Ja.
Verrückt, ja.
Da hätte ich aber erst meine Untersuchung eingeleitet bei dir, ja. Wenn eine größere Position Wirecard am gleichen Tag verkauft hat, kam da nie irgendwas?
Wie meinst du?
Also zumindest vom Broker, das hätte man. Weil, also das ist schon, soweit schon, da gehen, glaube ich, bei einigen
kleinen Brokern die Alarm.
Nee. Also ich meine, klar, es ist nicht der Fall, aber ich könnte mir vorstellen, dass da bei den Brokern dann vielleicht die Alarmglocken teilweise angehen können, wenn eine Privatperson, ich sag mal, so gut aus so einer Geschichte rauskommt. Gut, du hast es nicht geschortet, fairerweise. Ich glaube, dann hättest du wirklich,
eine kleine Untersuchung. Das könnte sein. Also ich meine, die haben da ja, die Broker haben da ja gewisse Mechanismen, um was weiß ich, Verdachtsfälle und sowas aufzudecken. Das funktioniert ja auch teilweise automatisiert und so.
Ja.
Aber ja, also nee, das habe ich nicht.
Du hast trotzdem teilweise bei solchen Geschichten hättest du auf jeden Fall auch eine Vier-Augen-Prüfung gehabt. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, es lag wirklich daran, wenn du alles verkauft hättest und mit einer hohen Position das Ganze geschortet hättest, dann wäre da auf jeden Fall was gekommen. Ich meine, es wäre nichts rausgekommen, weil du hast ja trotzdem nichts Illegales gemacht, aber die hätten sich das auf jeden Fall angeguckt. Aber am gleichen Tag.
Ja, genau. Und dann ist es halt direkt, ich habe das auch nicht sofort mitbekommen. Ne? Ich habe eigentlich am PC gesessen und in diesem in der Guidance-App dann immer wieder geguckt, wann da der Ticker drüber läuft, dass sie das veröffentlichen und dann bin ich mir einen Kaffee holen gegangen oder was und dann kam ich noch 15, 20 Minuten später und dann war es halt schon veröffentlicht. Wow. Und dann ist der Kurs auch direkt von 108 Euro auf, ich habe es nicht mehr vor Augen, ne? Aber allein in den ersten 15, 20 Minuten ist das Ding dann locker mal um 20% oder mehr gefallen. Und ich nehme mal an, ne? Man kann jetzt nicht sagen, ich habe 7.000, waren mir jetzt sicher durch diese Warnung, aber 2.000 bis 3.000 hätte mich das möglicherweise schon gekostet, ja, also, ja.
Hättest du denn auch mal, lass mal ein kleines Gedankenspielchen machen, sagen wir, deine Frau hätte dich da jetzt nicht überzeugt, da rauszugehen, und du hättest dir deinen Kaffee geholt, nach wie vor, hättest gesehen, 20% minus, hättest du dann verkauft, aufgrund der Nachricht?
Ja. Also, das ist schwer, ne? Mit diesem typischen Rückschaufehler so. Jetzt, wenn man das alles weiß. Aber ich nehme mal an, klar, die Skepsis war da, sonst hätte ich ja nicht mit meiner Frau drüber gesprochen. Die Hoffnung hat halt doch größer gewogen. Aber ich glaube, wenn das dann wirklich mal 15-20% in den Keller fällt, schon. Also ich habe mir immer, seit ich investiere, Stops gesetzt, ne? Also ich bin jetzt nicht wie manche Tütenhalter bei uns da bei NSW, die dann irgendwie das auch mal 30-40% aussitzen. Das habe ich nie gemacht. Als ich angefangen habe, da waren die Stops halt weiter. Aber spätestens nach 20% wäre ich, glaube ich, rausgegangen.
Wärst du rausgegangen, okay. Ja. Das heißt, du bist da sehr, also ein sehr rationaler Investor, sage ich mal, ja.
Ja.
Also du investierst wahrscheinlich auch nicht, wenn ich das so höre, in irgendwelchen Kryptos, weil da sind 30%, das kann mal passieren an einem Tag, ja. In gewissen Shitcoins, das ist eine normale Marktbewegung.
Ja, Kryptos, keine Ahnung. Ich finde Kryptos ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich hatte halt bisher nie Lust, mich jetzt nochmal mit einem separaten Thema zu beschäftigen. Aber es gibt keine Anlageklasse, die so sauber funktioniert mit technischer Analyse wie Kryptos. Also ich habe mir schon oft den Bitcoin und den Ethereum-Chart angeguckt. Das ist sowas von sauber. Also du hast ja auch kaum sonst irgendwelche Einflüsse. Natürlich kann der Elon das mal irgendwie pumpen oder sowas.
Ja, ja.
An sich ist das extrem sauber.
Okay, dann kommen wir aber auch, glaube ich, gleich zu der ganz interessanten Frage, worum es eigentlich auch in dem Podcast gehen sollte, und zwar um deine Strategie, die ja so oft. Übrigens, vielen Dank, dass du mich jetzt davor abgehalten hast. Die Frage jetzt, ich hätte sie viel zu früh gestellt. Jetzt kam ja noch ein richtiges Brett mit deinem Wirecard-Verkaufstag. Wow. Das Hauptthema des Podcasts eigentlich, ja. Wie bist du auf deine Strategie gekommen?
Also das Ganze, wenn ich jetzt mal die Vorgeschichte erzähle, ging eigentlich los, würde ich mal sagen, irgendwann im vielleicht Sommer bis Herbst 2020. Da okay. hatte ich halt mir dieses Abo geholt von Guidance. Ich meine, Guidance kennen wahrscheinlich sehr viele ja. aus dem Unter, einfach weil das halt so eins der größten Finanzseiten, ja, wie nennt man das denn jetzt? Ja, Trading, Handelsseiten, keine Ahnung was, ne?
Ja,
wo
ja.
du halt traden kannst,
Charts. Finance Community, so. Vielleicht sowas, so Trading ja. Community Seite.
Ja, ja, genau, irgendwie sowas. Ja, genau, und da hatte ich mir dieses Guidance Plus Abo oder wie das heißt geholt und da zahlst du 10 Euro im Monat und bekommst dann solche Premium Chart Analysen von den ganzen Leuten aus der Redaktion dort. Also da gibt's halt viele Trader, mhm. die halt Artikel veröffentlichen mit Handelsideen. Ja. Mhm. Der Mina zum Beispiel, der benutzt das sehr, sehr viel als Informationsquelle, soweit ich weiß.
Okay.
Ja, da kommt sehr viel Output bei denen, ne? Und da sind manchmal mhm. wirklich gute Sachen bei.
Okay, und so bist du dann quasi drauf, okay.
Mhm. Ja, genau, also das war jetzt quasi die Vorgeschichte. Da gibt es halt einen Autor, der heißt André Rein und mhm. der ist halt vor allen Dingen fokussiert, also der hat so eine spezielle Strategie, die fokussiert sich halt auf explosive Aktien, die nach oben ausbrechen. Mhm. Ja, und das fand ich halt sehr spannend und ich habe immer nur nach seinen Analysen geguckt. Die anderen haben mich eigentlich kaum noch interessiert. Vor allen Dingen, wenn es dann so losging mit Hokuspokus wie Fibonacci-Folgen und Elliott-Wellenanalyse. Und
boah, da bist du in Krypto aber sehr gut aufgehoben. Ja, aber sorry, ja, erzähl
ja,
weiter.
Ja, das... Ich meine, ich habe manche Dinge auch verwendet, ne? Das Fibonacci-Kram kannst du nutzen, ja. um Preisziele zu definieren und so. Aber das, also in der Breite hat sich das bei mir nie durchgesetzt. Das war mir zu wild auf dem Chart, ja. Genau, und dann bin ich halt immer seinen Analysen gefolgt. Und gerade im so Corona-Jahr 2020 waren seine Dinge natürlich absolute Volltreffer, ja. Also der hat dann halt so, keine Ahnung, Kryptominer empfohlen, 3D-Drucksachen und sowas. Mhm. Die sind auch oben ausgebrochen und hätte man das immer so den Stopp weiter hochgezogen oder erst verkauft, wenn es an einem der gleitenden Durchschnitte diesen unterschreitet, dann hast du da easy bei mehreren Sachen 100, 200, 300% machen können.
Okay, aber der hat wirklich pure Chartanalyse gemacht, Momentumstrategie-mäßig diese Richtung. Also überhaupt nichts mit Fundamentals.
Nee.
Okay.
Also, nee, genau. Fundamentaldaten interessieren da nicht. Mhm. Damit habe ich mich früher mal ganz am Anfang beschäftigt. Streng genommen war es so ein sogenannter techno-fundamentaler Ansatz. Mhm. Also, man hat halt Chartanalyse gemacht.
Ken und Slim dann, oder wie? Daten. Ja, Ken Slim, zufälligerweise. Ja,
das fällt okay. tatsächlich in die gleiche Kategorie. Ähnlicher Ansatz. Ich habe halt ein anderes System verwendet von Susanne Levermann, die hatte irgend so ein Buch, ich weiß ja, nicht mehr, wie das ja. heißt, die ist so eine ehemalige DK-Fondsmanagerin,
ja,
und die
ja.
hatte halt so ein System, ja, und wo du dann halt ranken kannst, welche Aktie jetzt gerade, was weiß ich, niedrig bewertet ist, wo der Chart auch noch produktiv aussieht, bla bla. Mhm. Das hatte ich am Anfang eine Weile gemacht, aber das hat mich später irgendwie nicht mehr so interessiert, weil das zu aufwendig war. Also da musstest
zu viel
du dann
Arbeit.
Halt ja, genau. Du musstest viele Informationen zusammensuchen, sehr viel manuelles Kram auf OnVista und Co., um die KGVs zu finden und diese und jene Schätzungen. Und das war mir echt zu viel Arbeit und dann habe ich es halt sein gelassen.
Ja. Ja gut, man muss ja auch sagen, wenn man da zu viel Arbeit reinstecken muss, um dann vielleicht ein paar Prozentpunkte besser zu stehen, als wenn man jetzt, sage ich mal, nur auf die Chartanalyse gehen würde, wo man relativ, also viel weniger, vehement weniger Arbeit reinstecken muss, also für die paar Prozentpunkte hin oder her, würde ich mir auch überlegen, klar.
Ja, es ist einfach wesentlich mehr manuelle Arbeit und das war es mir definitiv nicht wert. Ich kann den Erfolg dieser Strategie auch nicht bewerten. Ich hatte das selber mal 1-2 Monate gemacht, aber dann schon gemerkt, boah, kein Bock mehr. Und dann bin ich ja wirklich nur auf Chartanalyse gegangen, weil ich einfach der Meinung bin, für mich persönlich, da ist ja jeder anders, Chartanalyse selbst legt ja vor allen Dingen so einen Fokus auf die Psychologie der ganzen Marktteilnehmer. Klar, viele scherzen, dass es Astrologie und sowas ist, ne?
Die komplette Börse ist Astrologie. Was für, ja, ich sag ja immer, was für Frauen Astrologie ist, es sind irgendwie für Männer die Börse. Ja, so mal blöd gesprochen, gibt irgendwie ja, so einen ja. Spruch, ja. Aber ja, ja.
Ich sehe das natürlich komplett anders, sonst ja, würde ich diesen Ansatz nicht wählen. Für mich ist das einfach so, wenn du dir den Chart anguckst, steckt da viel Psychologie hinter und tatsächlich auch einiges an selbsterfüllender Prophezeiung. Ich kann dir nicht sagen, welchen Effekt das hat, aber ich weiß, mir ist es letztlich egal, warum es funktioniert. Also
it works, but why?
Ja, genau. wie ich dazu gekommen bin. So, war ich ja stehen geblieben. Also, dann hatte ich halt diesen Guidance-Dienst abonniert und den André Rhein mit seinen Ausbrüchen fand ich halt super interessant. Von daher war ich dann schon mal ein bisschen vorbelastet. Und dann im März war das, glaube ich, hat halt nichts mehr funktioniert. Ne? Ab Februar ging es ja für uns alle ziemlich in den Keller, einfach weil viele von uns Wachstumsaktien gehandelt haben und eher kleinkapitalisierte Firmen. Und da ging ab Februar halt gar nichts mehr. Mitte Februar ist ja eigentlich alles runtergegangen.
Ja.
Die guten Aktien sind vielleicht um 20% korrigiert und die richtig krassen, die vorher, was weiß ich, wie schnell gestiegen sind, haben auch mal 50-70% verloren. So, und dann war ich wahrscheinlich nicht der Einzige unter uns, der da irgendwie so eine kleine Sinnkrise hatte. Und dann habe ich überlegt, ja gut, ich brauche irgendeinen Ansatz, weil bisher war das immer so ein bisschen Fischen im Dunkeln. Ich hatte die Charttechnik, wusste, ja, es gibt Unterstützung und Widerstände, dann gibt es die gleitenden Durchschnitte. Aber das war halt alles trotzdem nicht richtig konkret, kein festes System. Ja, und dann habe ich halt ein bisschen rumgestöbert und bin dann auf einen Podcast gestoßen das heißt Chat with Traders.
Kenne ich.
Ja, und da habe ich dann irgendwie zum Einschlafen, ich muss das leider 5 oder 6 Mal hören, weil ich immer einpenne bei den Podcasts.
Ich sollte das vielleicht nicht sagen, ich bin leider genau der gleiche Mensch mit den Podcasts, die ich höre. Ich höre die entweder zum Schlafen oder so nebenbei beim Autofahren und muss dann teilweise auch Podcasts 2 oder 3 Mal hören und dann wirklich die, kenne das sehr gut.
Das ist total paradox, ne? Also wenn ich einen Podcast höre zum Einschlafen, dann, wenn ich früher einpenne, reg ich mich darüber auf, weil ich nichts mitbekommen habe. gestern hatte ich tatsächlich ein bisschen Probleme einzupennen und dann konnte ich über eine halbe Stunde diesen Podcast hören. Und dann habe ich mich aufgeregt, dass ich nicht einpennen konnte. Also irgendwie ist beides blöd.
Ja, genau. Ich frag mich, ob unser Podcast, der Mauerstraßenwetten-Podcast, hier schon so weit ist, dass Leute das zum Einschlafen anhören. Ich hoffe nicht, aber wenn doch, gute Nacht an der Stelle.
Genau. Und dann kam halt ein Podcast mit dem Typen, der das Ganze quasi, ich will nicht sagen erfunden hat, aber in der Variante eben doch geprägt hat.
Okay.
Nee, lass mich das anders formulieren. Er ist der Erfinder von dieser speziellen Strategie, aber die Strategie selbst ist halt wirklich so ein Sammelkasten aus verschiedenen Ansätzen, die er aber halt zu einem Gesamten zusammengeführt hat. Ja, gab es das tatsächlich noch nicht. Also der Typ, das ist ein Schwede aus Stockholm, der heißt Christian Kullamägi. Oder okay. Kullamägi, ich weiß nicht genau, wie man es im Schwedischen ausspricht. Ist, glaube ich, irgendwie Anfang 30. Mittlerweile Multimillionär. Also, ist ein bisschen untertrieben. Ich glaube, der hat jetzt, er meinte, sein nächstes
Multimillionär ist ein bisschen untertrieben.
Ich weiß nicht, ob du es noch aus der Vorbesprechung weißt, aber er ist ja mittlerweile dabei, die 100 Millionen zu knacken.
Ah, stimmt, der, ja.
Oder hat er sie schon geknackt? Das weiß ich nicht genau.
Ist auf jeden Fall keiner, der groß damit Zahlen angibt anscheinend, wenn das so ungewiss ist, oder?
Nee, das nicht. Also ich meine, klar, das interessiert Leute natürlich immer. Mich hat das auch interessiert. Der hat es auf seiner Webseite stehen. Aber ja, wie du sagst, also der ist damit jetzt nicht irgendwie krass am Flexen oder so. Ist zumindest mein Eindruck. Und er hatte halt in diesem Podcast dann seine Strategie vorgestellt und dann dachte ich so, aha, okay, da ist noch jemand, der Ausbrüche handelt, genauso wie dieser André Rhein. Und daraus ein richtig gutes, sehr fokussiertes Trading-System gebastelt hat. Und das fand ich sehr spannend. Ja. Und dann bin ich auf seine Webseite gegangen und dann war eigentlich, ja,
war es um mich geschehen, sozusagen. Ja, also, verkauft er irgendwelche Programme oder Bücher auf der Webseite? Oder ist das, also ist das, ist er wirklich so ein Typ, der einfach nur das Wissen weitergeben möchte?
Nee, also das ist kein Guru oder sowas, ja, der genau, jetzt irgendwie Kurse anbietet oder so. Ja. Oder was weiß ich, diese Alarmdienste.
Ich meine, wäre nicht verkehrt, wenn es irgendwie klappt, um Gottes Willen, wenn du damit Erfolg hast. Ja, so, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten. Ich hätte mich gewundert, einfach nur mal so von sich aus.
Nee, also sein Ansatz scheint wohl zu sein, er ist seit 2017 bei YouTube am Stream. Mhm. Oder lädt Videos hoch seit 2017. Und irgendwann hat er dann, glaube ich, vor 2 Jahren auch bei Twitch angefangen zu streamen. Mhm. Hat selber mehrmals gesagt, also Trading ist einfach eine einsame Angelegenheit. Er macht das ja hauptberuflich, der braucht ja sonst nicht arbeiten.
Ja.
Er müsste eigentlich gar nicht mehr arbeiten, das ist jetzt nur noch aus Spaß.
Okay.
Und er teilt da halt sein Wissen, ja, weil er der Meinung ist, dass das Spaß macht. Nee, der verkauft nichts. Also,
Das ist sehr cool, ja. Mhm, ja. Cool, coole Sache, okay.
Ja, und der hat dann in dem Podcast darüber geredet, was er so macht und das hat mich sofort gepackt, dann bin ich, habe ich direkt losgelegt mit den Sachen, die er auf seiner Webseite so empfiehlt, worüber wir dann gleich auch nochmal ein bisschen reden können. Mhm. Ja, und das Ganze mache ich dann jetzt seit, also März habe ich den Podcast gehört, im April habe ich ihn endlich dann fertig gehört. Nach was weiß ich, wie viel Malen einpennt.
Klassiker, ja.
Ja. Hat 2 Wochen gedauert, bis ich die Information verarbeiten konnte. Aber dann, ja, seit April bin ich dabei. Ich glaube, dann hatte ich das tatsächlich auch das erste Mal so im MSW-täglichen angesprochen und gesagt, dass ich mich damit jetzt beschäftige. Mhm. Und ja, seitdem habe ich damit nicht mehr aufgehört.
Okay, und seitdem machst du das, bisher sehr erfolgreich. Deswegen wurdest du auch schon, ja, paar Mal. Ich glaube, keiner, außer vielleicht IFAK, wurde in unserem Podcast bisher so oft erwähnt wie du, wenn ich das mal sagen darf. Also ich glaube, CEO hat über dich gesprochen, Dronix hat über dich gesprochen, ich glaube sogar IFAK hat über dich gesprochen.
Ich habe jetzt nicht alle Podcasts gehört, aber den mit
nein, das darfst du doch nicht sagen hier. Nein, du hast, ja.
Warte mal.
Also, schneiden.
Ich hab tatsächlich alle angefangen, aber bei 3 von 5 oder wie viele das jetzt waren, bin ich immer wieder eingepennt.
Ach was, deswegen, okay.
Aber die anderen beiden habe ich gehört. Also das mit Dronix habe ich mir nochmal reingezogen und das mit Xylophon auch.
Und ich liebe den Spitznamen, wenn ich das mal so sagen kann. Ich finde das.
Ich weiß bis heute nicht, woher das kommt, ja. Und jetzt mit 2 Kindern kann ich auch nicht mehr regelmäßig im Daily da irgendwie rumlungern. Aber ich finde es auch super lustig. Xylophon ist toll.
Ja, ich glaube, das weiß aber auch keiner von uns. Ich habe ja mit ihm einen Podcast gemacht. Wir hatten da auch die Vorbesprechung. Und ich war die ganze Zeit so, frage ich ihn jetzt, frage ich ihn jetzt nicht. Und ich habe es dann doch nicht gemacht, ja. Mhm. Ich bereue es ein bisschen. Vielleicht brauchen wir dann noch einen zweiten Podcast mit ihm, wo wir nur über seinen Namen sprechen.
Aber Xylophon, wenn du das hörst, dann schreib doch mal unter diesem Beitrag, warum du so heißt.
Bitte.
Weißt du das? Also ich weiß nicht, wofür
ich das steht. Ich weiß es nicht, nee. Okay. Ich weiß es wirklich nicht, nee. Ja. Ich wollte ihn fragen, aber ich habe es nicht gemacht, glaube ich. Mhm. Oder ich habe ihn gefragt und es war irgendwie nicht so erinnerungswürdig, dass ich es jetzt noch weiß. Eins von beiden. Ich weiß nicht, weil ich habe damals, als wir die Vorbesprechung mit ihm hatten, habe ich mir Hot Wings bestellt und die kamen genau dann an, ja. Und ich war halb am Hot Wings essen, halb am mit ihm reden. Cool. Xylophon, bitte, die Community muss das wissen.
Ja, auf jeden Fall, das ist eine essentielle Frage.
Okay, aber lass uns mal wieder ein bisschen back to topic kommen. Ich merke, ich könnte mit dir auch stundenlang über alles reden, glaube ich.
Das stimmt, wir driften schon gut ab. Aber
Das soll ja auch so sein. Es macht dann auch irgendwie Spaß, glaube ich, auch für den Zuhörer, wenn man ein bisschen weggeht so von Themen und so ein bisschen Smalltalk macht. Aber du hast trotzdem was sehr, sehr Interessantes, und zwar, worauf wir hier in dem Podcast zu sprechen kommen wollen. Wie deine Strategie, wir haben jetzt gehört, wie du zu dieser Strategie gekommen bist, aber wir wollten auf jeden Fall auch den Podcast nutzen, dass du ein bisschen erklären kannst, wie funktioniert deine Strategie. Ich weiß, du hast einige Posts dazu schon gemacht. Ich habe sie mittlerweile, muss ich gestehen, auch gelesen tatsächlich. Finde das super interessant. Aber möchtest du nochmal einfach in der großen Runde hier im Podcast erklären, wie funktioniert Fortune Strategie?
Okay, also zuerst muss ich sagen, weil Dronix das ja irgendwie so angesprochen hatte, also 2 Dinge. Zum einen, dass ich jetzt irgendwie Geld wie Heu drucke oder sowas. Das ist erstmal nicht der Fall. Tut mir leid, wenn wirklich der Eindruck so entstanden ist, dass ich damit die ganze Zeit nur Geld drucke. Das ist natürlich mein Ziel, aber bisher ist es noch nicht so weit, einfach weil die Marktbedingungen dafür momentan nicht stimmen. Und das zweite... Ah, shit, vergessen. Egal, wenn es mir wieder einfällt.
Wenn es mir wieder einfällt, greifst du es wieder auf, kein Thema.
Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, das ist unglaublich. genau, also die Grundidee, beziehungsweise was ist es denn überhaupt so übergeordnet? Also letztlich, das Zweite, was ich sagen wollte, jetzt fällt es mir wieder ein. Das ist nicht meine Strategie, also ich verwende die. Aber alle Credits, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Also
ja, keine Ahnung, sag Credits, wirklich. Ich spreche auch immer hier mit englischen Begriffen, fühle mich dann immer schlecht, weil man dann zerrissen wird in der Community, aber bisher ist das noch nicht passiert. Also
durch MSW sind wir eigentlich trainiert, Sachen. Ach so, genau, dann könnte man ja sagen, alle Kredite.
Alle Kredite?
Oh, sorry, der ist so flach.
Alle Leute außerhalb des Unters denken sich jetzt, die sind richtig behindert, die beiden.
Das ist echt bekloppt. Alle Kredite gehen an Christian Kühlermann. ich habe es einfach nur von ihm übernommen. Ne? Also ich habe da bisher jetzt noch kein eigenes Gehirnschmalz investiert. Er sagt ja selbst, du kannst das Ganze anpassen, wie du lustig bist. Musst aber halt immer backtesten und sowas. Das habe ich bisher nicht gemacht. Deswegen folge ich wirklich seinem Weg erstmal. So, genau, das war das Zweite, was ich sagen wollte. So, jetzt zu der Grundidee. Also das ist ein Swing-Trading-Ansatz für diejenigen, denen das nicht sagt, oder Schwunghandel, weiß es ja bei uns dann so. das ist ein Trading-Prinzip, wo du die Aktien einige Tage bis wenige Wochen hältst. Das ist erstmal ganz grundlegend. Und worum es hierbei geht, ist Aktien zu handeln, die sehr momentumstark sind und sehr volatil. In diese möchtest du rein und du wartest halt, bis die Aktie ausbricht. Und ein weiterer wichtiger Punkt bei dem Ganzen ist, dass man sehr striktes Risikomanagement fährt. Also nichts mit Tüten halten oder so. Ich bin in der Regel nach, wenn das Ding um 2-3% fällt, wo andere wahrscheinlich erstmal denken, was zur Hölle, bin ich schon draußen.
Okay.
Also ich habe selbst ein Trading-Journal mir erstellt, wo ich dann alle Trades irgendwie ausschreibe, analysiere, Statistiken erstelle und so ein Zeug. Und da hatte ich gesehen, also im Schnitt bin ich raus, wenn das Ding um 2% gefallen ist.
Wow, okay.
Naja, so ungefähr, ja.
Okay, also das ist ein sehr striktes Risikomanagement, was man da
auf jeden Fall fährt. Das kann man auf jeden Fall nicht oft genug erwähnen. Risikomanagement ist, würde ich sagen, mit das Wichtigste neben dem Erkennen dieser ganzen Setups.
Liegt das dann daran, also generell diese Swing-Trading-Strategie, Momentum-Strategie, wie man auch immer sie jetzt nennen möchte, zielt ja auf einen Ausbruch hin. Die gleiche Strategie würde aber wahrscheinlich auch genau im umgekehrten Fall, also in der Short-Position, doch auch funktionieren, oder?
Das ist theoretisch gut möglich, aber das ist wie jetzt bei der Strategie, die ich anwende, genauso. Es ist halt, denke ich mal, einfach zu lernen, aber schwer zu meistern.
Ja, ja.
Weil du kannst zum Beispiel, das habe ich tatsächlich schon mal überlegt, ob ich meinen Ansatz jetzt einfach invertiere auf die Short-Seite. Theoretisch geht das, aber ich glaube, da müsste man das echt, so wie ich das jetzt gemacht habe, backtesten und schauen, ob das überhaupt funktioniert, weil auch wenn es bei uns ein Running Gag ist, aber tatsächlich haben Aktien eher die Tendenz, nach oben zu gehen. Das ist einfach so.
Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Also es gibt unzählige Studien, wenn du dir irgendeinen Index anguckst, der breitdiversifiziert, ich will jetzt keine Werbung für ETFs machen, um Gottes Willen, aber allgemein auch, Aktien gehen nach oben langfristig, ja.
Ja, genau. Und tatsächlich steckt hinter diesem Meme ein bisschen Wahrheit.
Ja.
Genau, also auf der Short-Seite könntest du das handeln, aber der Ansatz selbst ist eher für Long gedacht, eigentlich ausschließlich. Ja.
Okay.
Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
Das heißt, Das heißt, mit der Strategie, du machst dir, bevor du in ein Play hineingehst, machst du dir ganz strikte Regeln, also sowas wie zum Beispiel bei 2% steige ich raus und du bestimmst dann quasi Market Entry Points und Exit Points, so wie man das aus der, ich sage jetzt mal, klassischen Chartanalyse kennt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also das ist halt wirklich ein festes Trading-System. Und gute Trading-Systeme oder Strategien, die haben halt wirklich alles festgelegt, ja. Je weniger du noch irgendwie nachdenken musst, wenn du einsteigst, desto besser. Weil je mehr du nachdenkst, desto mehr kommen halt die Emotionen ins Spiel und desto mehr machst du Fehler.
Ja, du, gut, das mache ich auch so. Ich denke, die meisten unserer User denken nicht viel nach beim Handeln. Spaß beiseite. Nee, es ist wirklich so. Ja, das größte Problem, glaube ich, warum viele Leute sehr unerfolgreich handeln, das sind wirklich die Emotionen. Ja.
Ja, definitiv. Ich meine, so war es bei mir ja auch. Ich habe mich natürlich wie ein geiler Hengst gefühlt 2020, wenn alles nach oben geht. Ich hatte mir so überhaupt ohne Ego, ne, habe ich mir dann so einen Notizeintrag irgendwie in meiner App erstellt, wo dann steht, wie viele Verdoppler ich hatte.
Okay.
Ja, wow, das ist jetzt in dem Jahr keine Kunst gewesen.
Ja.
Ich meine, natürlich, ne, es gibt
genügend Aktien. Das ist immer so, man sagt auch immer so, in einem Bull Market ist jeder Idiot ein guter Trader.
Ja.
Du kaufst einfach irgendwas und es, wenn der ganze Markt nach oben geht, wird auch diese kleine Aktie höchstwahrscheinlich nach oben gehen, außer du hast jetzt irgendwie das nächste Wirecard gefunden, das genau an dem Tag passiert, ja. Aber generell in dem Bullenmarket sind alle Genies.
Du sprichst tatsächlich einen sehr wichtigen Punkt an, weil, das habe ich jetzt ein paar Mal mitbekommen, wenn ich irgendwie über die Strategie geschrieben habe, in dem Daily oder sowas, oder auch diese drei Artikel, die ich geschrieben habe, da kam von irgendwo die Kritik, naja gut, das funktioniert ja scheinbar nur, wenn man sowieso in einem Bullenmarkt ist, dann brauche ich diese Strategie ja gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Diese Strategie ist nicht ausgelegt auf Bärenmärkte oder Seitwärtsmärkte. Mhm. Dementsprechend habe ich jetzt natürlich gerade oder alle, die diesen Ansatz verfolgen, ein bisschen Probleme, weil ich handle halt vorwiegend Small Caps, weil die einfach sehr volatil sind. Ja. Ist manchmal ein bisschen ärgerlich, weil ich die dann nicht im Daily erwähnen darf. Aber gut, so ist es halt.
Ich schaue jetzt mal weg, ich weiß davon nichts, ja.
Ja, und es funktioniert tatsächlich nur, oder am besten funktioniert es im Bullenmarkt, Seitwärtsmarkt bedingt, ne, da kommt es ein bisschen auf die Aktien an, aber der Punkt ist ja nicht, dass du in einem Bullenmarkt sowieso Rendite machst, sondern der Punkt ist, wie viel machst du?
Ja, korrekt.
Ich kann jetzt natürlich noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil mir bisher seit März ein Bullenmarkt, ein weiterer irgendwie verwehrt geblieben ist. Nehmen wir jetzt mal Nasdaq und Co. außen vor, ne? Da sind halt die ganzen Flaggschiffe, die handle ich halt nicht.
Das wäre aber auch eine Frage von mir jetzt tatsächlich gewesen, Fortune. Und zwar, die Strategie hört sich sehr interessant an. Es gibt auch, ich will hier keine Werbung für ETFs machen, ich würde das niemandem empfehlen natürlich, ja. Es gibt auch viele Momentum-ETFs. Zielen die auch auf sowas ab oder ist es komplette Bauernfängerei?
Weißt du, was ich meine, ja? Ja, also mit diesen Momentum-ETFs selbst habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber ich denke mal, das gehört halt in diese Kategorie Smart-Beta-ETFs oder sowas?
Ja, ja.
Also diese Dinger, die halt nicht klassischen kompletten Index abbilden, sondern ein Thema
genau,
haben.
Genau, die haben, das ist, ich meine, um Gottes Willen, ja, auf Air Finanzen würde ich trotzdem dafür zerrissen werden, weil das ist ja Nischen-ETF, ja. Aber generell, so von der Logik her, was ich jetzt auch gehört habe von einer Strategie, kommt das schon sehr nah. Gut, die Frage ist immer, kann man das selber günstiger machen und besser?
Also ich bin jetzt voreingenommen, ne? Ich würde sagen, natürlich ist der Ansatz, den ich fahre, wesentlich besser, als sich ein Momentum-ETF zu kaufen. Mhm. Ich kann die Dinger nicht einschätzen, aber ich würde mal vermuten, dass das halt auch irgendwie passiv gemanagt ist, indem halt irgendwelche Kennzahlen genommen werden, die halt ein Momentum widerspiegeln.
Genau.
Ne? Sei es irgendwie dieser relative Stärkeindex, der RSI, oder die relative Stärke nach Levi, der RSL, das sind ja alles so beliebte Kennzahlen bei Momentum-Tradern. Genau. Ich benutze diesen ganzen Kram nicht.
Ach, okay, okay. Mhm.
Deswegen, ich weiß es nicht. Also,
ah, interessant. Okay, das heißt also, dieses ganze, ich habe ja dieses Zeugs irgendwann mal studiert. Ich identifiziere mich zwar nicht mit Leuten, die sowas studiert haben, und ich mag die auch nicht und so weiter, aber so von der Theorie kenne ich diese Strategie nämlich so: Du hast so zwei Long-Term Moving Averages, ja, so MAs, und der eine ist ein bisschen kürzer als der andere, und das nutzt du so als Trading Signals. Und dann also so kenne ich das jetzt aus meinem Wissen her. Das heißt, du machst einen komplett anderen Ansatz quasi, oder wie?
Ja, nicht unbedingt komplett anders, aber ich verzichte einfach auf die allermeisten Indikatoren. Okay, also ich glaube, das, was du jetzt meinst, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist der MACD. Ich habe schon wieder vergessen, wofür das steht. Irgendwas Moving Average Convergence Divergence oder sowas.
Ja, das kommt hin, glaube ich, ja.
Ist ein sehr beliebter Indikator. Dronix, korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber ich glaube, du benutzt den auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ist ein valides Teil, definitiv, gehört auch zu den häufiger benutzten Indikatoren. Aber ich mache es halt noch simpler. Also ich versuche halt wirklich, so viel es geht, zu reduzieren.
Okay.
Und mein absoluter Fokus liegt auf dem reinen Kursverlauf oder auf Englisch Price Action. Also für mich das Maß aller Dinge sind einfach die Kerzen. Ich starre wirklich die ganze Zeit auf Kerzen und interessiere mich nicht für die ganzen Indikatoren.
Ja, kennst du das Meme dazu? Candlelight Dinner? Kennst du das? Da ist so ein Typ davor, wie du Candlelight Dinner machst, und dann so er mit einer schönen Frau, und dann so wie ich Candlelight Dinner mache, und dann ist er steht so vor solchen Kerzen auf seinem Laptop.
Kann schon gut sein. Aber ich kann mich noch an ein Meme erinnern mit irgendwas, Männer, die auf Kerzen starren, in Anlehnung an, was war das denn? Männer, die auf Ziegen starren? Ach, auf Ziegen, genau.
Auf Ziegen, glaube ich,
dieser,
ja.
Dieser Film mit George Clooney da oder was.
Ja, das war. Genau. Okay.
Das war ein gutes Meme.
Muss ich mir so ein Fortuner vorstellen? Also Fortune schaut sich den ganzen Tag Kerzen an.
Ja, also die Hauptarbeit ist tatsächlich, ich würde sagen, die Hauptarbeit ist wirklich auf hunderte Charts zu gucken in der Woche.
Okay,
sonst nix.
Okay.
Das ist wirklich die Hauptaufgabe, und nebenbei gesagt auch der Grund, warum ich keine Zeit habe, mich mit fundamentalen Sachen zu beschäftigen. Fundamentaldaten sind wirklich, ich will nicht sagen komplett unwichtig, ne? Also wenn jetzt irgendwie gute Zahlen kommen oder sowas, ist das schon mal ein Blick wert. Aber an sich hat man da keine Zeit für, wenn man rein technisch agiert.
Klar.
Also die einzigen Indikatoren, die
es gibt da diese, ich habe es vorhin mal kurz angesprochen, ich will dafür aber auch gar keine große Werbung machen, dieses Ken Slim Verfahren von O'Neill ist das, glaube ich, das ist dieser, der hat diesen Investors Business Daily herausgebracht, ja, der macht was sehr ähnliches, also er bezieht quasi Fundamentaldaten auch in diese Ausbruchstrategie rein, also er handelt quasi nach Earnings und Sales Momentum, und man muss sagen, jetzt mal so gesprochen, diese Ken Slim Strategie hat den S&P 500, ich glaube, im 5-Jahres- und 10-Jahres-Periode geschlagen, laut einer Studie von 2018, 2017. Ich will jetzt nicht lügen, ja. Und das fanden damals auch alle sehr, sehr interessant, weil dieser ganze Momentum-Ansatz, der auch da mitspielt und der auch allgemein widerspricht ja eigentlich der Efficient Market Hypothesis, ja.
Boah, jetzt hast du einen gedroppt, ja. Also diese Effizienzmarkthypothese, das ist der größte Mist, den es gibt auf Erden, ohne Scheiß. Also ich kriege Haare, wenn ich das alleine schon höre. Das ist so ein
Verständlich, Ansatz. Verständlich, ja.
Also ich meine, ich habe ja jetzt keine irgendwie formelle Finanzbildung oder sowas genossen, ne? Aber ja.
Zum Glück nicht, kann ich dir sagen, zum Glück nicht.
Ja, also das ist ja irgendwie so ein Ding von Eugene Farmer, der da irgendwie ganz, ganz groß war, und noch ein anderer bekannter Wissenschaftler. Und die waren ja der Meinung, dass irgendwie immer alle Informationen, die irgendwie im Kurs verwertet werden müssen, bereits vorhanden sind.
Korrekt.
Und dass es somit nicht möglich ist, gegenüber dem Gesamtmarkt eine Outperformance zu erzielen.
Genau. You can't beat the market.
Ja, genau. Das ist Schwachsinn. Also das sollte jeder einfach komplett vergessen.
Wir haben das festgehalten im Podcast, das ist sehr gut. Das könnte ein Intro sein für den nächsten Podcast.
Ja, das, ich weiß nicht, das regt mich tatsächlich auf, dass das scheinbar immer noch gibt, dass Leute das denken. Ich habe das Gefühl, das sind vor allen Dingen die Leute, die...
Das denken nicht Leute, das wird Leuten noch beigebracht. Leute schreiben Bachelor-, Masterarbeiten darüber.
Echt? Tatsächlich?
Ja, um Gottes Willen, du hinterfragst es. Es gibt ein paar Modelle, die das Ganze hinterfragen, das finde ich auch immer ganz spannend. Das sind so wirklich, ich sag mal... die wissenschaftlichen Artikel aus dem Finanzbereich, die ich ab und zu noch lese, also so Sachen, die das wirklich mal angreifen und das versuchen, gibt auch ein paar gute Ansätze. Ich will jetzt nicht über diese langweiligen Theorie-Scheiße da labern, weil dein, wie du das machst, ist viel interessanter, aber es wird noch sehr stark eingepredigt, ja.
Ja, das ist tatsächlich schade, weil ich habe jetzt mal vor einigen Monaten ein Buch gelesen über Finanzpsychologie oder Behavior, wie heißt das auf Englisch?
Behavioral Economics, Trading.
Ja, Behavior, boah, ist das ein Kackwort. Behavioral Finance, so.
Ja.
Und das ist im Grunde genommen der absolute Gegenentwurf von der Effizienzmarkthypothese. Also allein diese Disziplin der Finanzpsychologie dürfte es gar nicht geben, wenn es die EMH gäbe. Ja, für mich ist das Thema abgehakt. Ich brauche da nicht drüber diskutieren, das ist Bullshit, sonst würde ich diese ganze Arbeit nicht investieren.
Korrekt, genau. Aber deine Strategie und auch viele Momentum-Strategien, in welcher, oder Swing-Trade-Strategien, ich weiß jetzt gar nicht, was das richtige Wort dafür, ich glaube, da gibt es viele Wörter dazu, widersprechen dieser Theorie vehement.
Ja, definitiv.
Jeder, der auch nicht jetzt über einen Zeithorizont von 15, 20 Jahren in ETFs investiert, widerspricht auch dieser Theorie. Jeder Kauf von der Einzelaktie, wo du denkst, die geht nach oben, widerspricht im Endeffekt irgendwo dieser Theorie. Also.
Ja, das Geile ist ja, dass halt dieser Ansatz tatsächlich auch so andere Bereiche irgendwie dazu gebracht hat, so ein bisschen das Vokabular zu übernehmen, weil ich muss nämlich gerade dran denken, es gibt halt ein Phänomen an der Börse, das nennt sich die Momentum-Anomalie.
Okay.
Das besagt nichts anderes, als dass Momentum, also dass Aktien sehr stark steigen, um hunderte Prozent innerhalb weniger Monate, dass dieses Momentum viel stärker sein kann und viel länger anhält, als viele denken.
Mhm.
Ich steige jetzt zum Beispiel in Aktien ein, die innerhalb von 3 Wochen um 100% gestiegen sind.
Okay.
Wenn das jemand anderes sieht, der denkt sich wahrscheinlich, was ist denn das für ein Vogel? Das Ding ist doch vollkommen überspannt. Aber das ist nämlich genau der Punkt, dass das viel länger anhalten kann, als man denkt. Ich habe gerade heute noch...
Genug Beispiele dafür, oder? Tesla, man kann jetzt anfangen, die aufzuzählen, ja?
Ich habe gerade heute noch, ich mache ja immer noch täglich diese Chartbucharbeit, da können wir dann später nochmal drüber sprechen, gerade heute noch eine Aktie hinzugefügt hatte halt geguckt, wie das Muster ist. Das Ding ist von 2 Wochen um 580% gestiegen, fängt dann an zu konsolidieren und jeder hätte gesagt, Alter, Finger weg.
Ja,
so,
ja.
Und dann ist das Ding ausgebrochen und nochmal um 300% gestiegen.
Wow.
Alter, ja, Vater, das ist eine Momentum-Rakete, ja. Und das ist jetzt kein Rosinenpicken. Ich will nicht sagen, das gibt es zuhauf, aber so ein paar Mal im Jahr findest du solche Dinge.
Klar.
Richtig, so. Warte mal, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Ach, du hast noch das mit dem Ken Slim angesprochen. Ja, das ist ein ähnlicher Ansatz. Ken Slim selbst ist halt eher sogenanntes Positionstrading. Würde ich jetzt mal behaupten, also Positionstrading von der Definition ist halt etwas langsamer und passiver als Swing Trading.
Ja.
Beim Swing Trading versuchst du halt wirklich einzelne Wellen, sag ich mal, einzelne Zyklen halt des Kurses mitzunehmen. Ne? Das Ding steigt um, was weiß ich, 30%, geht dann seitwärts und dann bist du draußen, weil kein Momentum mehr drin ist.
Ja.
So, aber beim Positionstrading sitzt du sowas aus. Und investierst etwas langfristiger. Da hältst du das auch Monate oder auch gerne mal über ein Jahr. Und in diesem Fall werden natürlich Fundamentaldaten viel wichtiger. Wenn du jetzt in Wochen handelst, dann sind Fundamentaldaten
fast egal.
Ja. Ja. Aber wenn du halt Monate bis über ein Jahr hältst, dann sind Fundamentaldaten wichtig.
Ja.
Genau, aber Ken Slim ist halt langsamer. Ich hatte mich damit mal beschäftigt. Fand ich ganz interessant, war mir aber auch wieder zu viel Arbeit mit diesem ganzen Rauskramen der Fundamentaldaten.
Ja, und dann kann man du bist kein Freund von viel Arbeit machen für deine Trades, aber trotzdem steckt da viel dahinter. Das ist ganz interessant.
Ja, genau. Also ich wollte gerade einwenden. Also vielleicht sollte ich selbst nicht immer sagen, ich habe keinen Bock da. Ist mir zu viel Arbeit. Das stimmt nicht. Ich investiere jetzt so viel Arbeit, dass ich regelmäßig mit meiner Frau debattieren muss, ob sie sich mal um die Kinder kümmern kann, weil ich halt hier die Millionen scheffeln will. Ja. Aber ja, also es ist Arbeit auf einer anderen Ebene. Und
andere
halt
Ebene, genau.
Mhm. Arbeit, die mir halt Spaß macht und die sich mir auch erschließt. Ja, die ist mir schlüssig und es macht halt viel mehr Spaß.
Ja, verständlich. Fortune, ich würde gern noch auf dein Chartbuch zu sprechen kommen. Du hast es gerade mal kurz angeschaut. Oder willst du noch ein bisschen was zur Strategie erzählen?
Ja, ich wollte noch ganz kurz.
Gerne.
Ja, ganz kurz ist gut, aber halt das Setup an sich erwähnen. Das ist ja eigentlich so der Kern des Ganzen. Jetzt haben wir halt viel drumherum geplänkelt, aber das ist halt.
Das passiert immer im Podcast.
Ja. Aber das muss ich tatsächlich noch erwähnen. Also,
gerne, mach das.
Wie gesagt, ne, die Grundphilosophie ist, man investiert in momentumstarke, sehr volatile Aktien. Also volatil bedeutet, wenn man in Aktien reingeht, dann ist es nicht unnormal, dass das Ding halt an einem Tag 13% macht. Ja, das war zum Beispiel bei Workhorse der Fall, als ich investiert war. Okay, ist nicht wirklich weitergelaufen, aber ist nichts Untypisches. Und im Daily wird dann halt geistig ejakuliert, wenn man irgendwie eine Aktie hat, die 3% in die Höhe schießt. Okay, ich will das jetzt nicht in Abrede stellen. Ne? Man muss ja immer überlegen, vor welchem Hintergrund man anlegt. Und so schnell, wie es hochgeht, das darf man nicht vergessen, kann es natürlich auch runtergehen. Geht wieder
runter, ja. Das ist ein physikalisches Gesetz,
ja. Oder? Deswegen halt das strikte Risikomanagement. Aber das Wichtigste ist halt wirklich dieses Hauptsetup. Also es geht um Ausbrüche, aber da müssen halt einige Sachen für stimmen. Also das Wichtigste ist halt erstmal der sogenannte Anstieg vorher. Also eine Aktie nimmt, was weiß ich, geht 30%, 50%, 100% ins Plus. Okay. Also eigentlich das Niveau, wo viele nicht mehr einsteigen würden. Also vielleicht ein paar bei MSW, die halt reinfummeln. Ja.
Aber wir sind anders, von daher.
Und
uns darf man gar nicht als Teil dieser Finanzcommunity sehen, sage ich immer.
Ja, wir sind das große Volumen an der Spitze einer an einer riesen grünen Kerze.
Genau, das sind wir. Wir sind da.
Aber im Ernst, also das muss halt erstmal 30% bis 100% ansteigen. Das ist quasi die Bestätigung, dass das Teil Momentum hat. Dann kommt es in die Konsolidierungsphase. Also das Ding geht seitwärts. Ja? Mhm. Wir haben tatsächlich momentan so einen Fall bei MT, bei ArcelorMittal oder wie man das ausspricht. Das Ding geht seitwärts. Im Daily wird halt Panik geschoben bei einigen Leuten. Mhm. Aber es konsolidiert einfach produktiv. Wenn das Ding jetzt volatiler wäre, dann würde ich es auf meine Watchlist legen und selber handeln, wenn es ausbricht. Mhm. So, du gehst in diese Konsolidierungsphase, das Ding bildet ein Dreieck, was ja klingt ein bisschen nach Hokuspokus, aber letztlich ist ein Dreieck nichts anderes, als dass die Volatilität abnimmt. Ne? Mhm. Und du
lange
brauchst
schwarz.
Genau.
Ja.
Du brauchst diese abnehmende Volatilität, weil du nämlich später den Ausbruch handeln möchtest. Und durch diese immer enger werdende Zone kannst du später halt extrem gut dein Risiko managen. Jetzt stell dir vor, du bist an der Spitze des Dreiecks, das Ding bricht mustergültig nach oben aus. Ich habe das auf meiner Watchlist und sehe, dass es zur Eröffnung bereits 2% über dieser Range ist. Und ich steige sofort ein. Mhm. Ja? Und die Aktie ist gerade mal um 1% gestiegen. So. Und dann, wenn ich eingestiegen bin, dann setze ich auch schon direkt meinen Stop-Loss und das ist das Tief des Tages. Also das ist jetzt eher so Risikomanagement, ne? Aber das Tagestief. Sagen wir mal, das hat bei, was weiß ich, 10 Euro eröffnet und steigt auf 10,50 Euro. Dann ist mein Stop-Loss die 10 Euro. Warum? Weil der Christian wahrscheinlich, der Annahme ist, wenn das Ding wirklich überzeugend Momentum hat, dann fällt es nicht mehr zurück, sondern geht sofort nach oben. Mhm. Und in einem Bullenmarkt ist das tatsächlich auch häufig der Fall. Jetzt im Seitwärts eher nicht. Deswegen wird man häufiger rausgeschmissen. So, und das ist eigentlich dann so das Hauptsetup, ne? Starker Anstieg, das Ding konsolidiert, wird enger, bildet ein Dreieck, bricht nach oben aus, du steigst ein und dann managst du dein Risiko, indem du halt am Tagestief verkaufst und dann lässt du diese ganze Position laufen, verkaufst nach 3 bis 5 Tagen die Hälfte oder ein Drittel deiner Position, wie man halt Bock hat, einfach um dieses Momentum mitzunehmen, ne, in die Stärke hinein verkaufen, weil es ja immer sein kann, dass danach abverkauft wird.
Ja.
Aber um halt diese
paar... Das ist aber eine grundlegende Gefahr, oder? Allgemein bei der Strategie, klar.
Ja.
Gewinnmitnahmen, sowas, ja.
Aber diese 3 bis 5 Tage, tatsächlich habe ich jetzt auch schon gesehen, das gibt es sehr oft, dass danach das Momentum nachlässt.
Okay.
Und dann kann man halt nicht vorhersehen, was passiert. Und deswegen sagt man, okay, du verkaufst jetzt die Hälfte in die Stärke hinein, Wenn es dann wieder runterfällt, hast du Gewinne gesichert. Aber du nimmst jetzt halt einen Trailing Stop, also mentalen Stop sozusagen, ja, weil du nämlich dann verkaufst, wenn der Kurs das erste Mal den EMA 10, also diesen gleitenden exponentiellen Durchschnitt, unterschreitet per Tagesschluss. Ja, also ich gucke dann immer so 5 Minuten vor Ende des Tages rein und schaue, ob es das unterschritten hat. Wenn ja, dann verkaufe ich und wenn nicht, dann wird es weiterlaufen gelassen. Warum? Mhm. Dafür muss man sich einfach nur 2020 angucken, was zugegebenermaßen eine Anomalie war, aber das gibt's auch 2017, 1990, okay, was auch immer. Ja,
okay.
Das gab's schon immer, dieses Phänomen.
Anomalien gehören auch dazu, zu einem Markt, ja?
Ja, klar. Also, der Begriff Anomalie kommt halt, wie gesagt, von diesen Effizienzmarkt-Fuzzis da. Die genau. Halt alles, was irgendwie nicht in die Theorie passt, ist eine Anomalie.
Genau.
Aber das ist einfach ein bekanntes Muster. Und
ja,
damit du halt diese 100-150% Läufe da irgendwie mitnehmen kannst, musst du einfach deinen Stopp quasi mitziehen oder beziehungsweise erst verkaufen, wenn es halt diesen gleitenden Durchschnitt unterschreitet.
Mhm.
Oh, ja, genau, das war's schon.
Okay.
Also das ist wirklich in der Essenz des Ganzen, ja. Mhm. Und da du mir das erlaubt hast, also ich selber, ich teile ja auch regelmäßig irgendwelche Plays, wenn es nicht gerade irgendwie Pennies sind oder sowas im Daily. Aber ich habe jetzt selber ein eigenes Subreddit aufgemacht. Vorher hatte ich da gar keinen Bock drauf, aber dann kamen immer wieder Leute, die gefragt haben, und jetzt habe ich es halt mal gemacht. Das nennt sich Momentum-Maschine.
Okay, cooler Name.
Ja, im Nachhinein hätte ich es lieber Quallenmagier genannt, weil irgendwer hatte diesen Begriff geprägt und ich finde den toll, Quallenmagier, wegen Cooler Maggie.
Ja, ja.
Ja, aber da besprechen wir halt auch unsere Setups.
Da geht es um sowas, okay.
Ja, aber das nur mal am Rande. Also ich teile halt, wie gesagt, auch immer noch im Daily, wenn es halt kein Penny ist.
Solange du, also wie gesagt, geht in das Sub, geht in das Unter, abonniert das, wenn ihr das interessant findet, was Fortune hier erzählt über seine Strategie. Generell, wir haben kein, im Gegenteil, ich bin immer ein ganz großer Freund von, ich sag mal so, allen deutschen Finanzcommunities, weil wir haben im Endeffekt sehr ähnliche Ziele. Wir wollen den Leuten beim Investieren helfen, wir wollen uns über Investieren austauschen, ob man das jetzt auf Mauerstraßenwetten macht oder ob man das jetzt auf Momentummaschine macht oder wo auch immer, ist erstmal jedem selbst überlassen. Ich denke, die meisten Leute werden trotzdem auch bei Mauerstraßenwetten bleiben, weil wir halt eben auch diesen Witz dahinter auch immer haben. Und ich glaube, das finden Leute ganz ansprechend. Von daher, solange da nicht irgendwelche Subs in Mauerstraßenwetten direkt adversiert werden, habe ich da kein Problem damit, um Gottes Willen. Ja, ich bin sogar so ein Mensch, ich sage sogar, ich bin auch einem Thomas vom Finanzfluss dankbar, weil durch das ganze Thema hat er eine komplett neue Generation an Händlern hervorgerufen, die angefangen haben, sich mit dem Thema Investieren auseinanderzusetzen und viele davon kommen auch zu uns oder kommen auch wo auch immer hin, ja, also womit du anfängst und Hauptsache, du hilfst den Leuten irgendwie, sich für das Thema zu interessieren, das ist für mich alles, sind alles meine Freunde im Endeffekt.
Ja, aber guter Gedankengang, ja.
Genau, so sehe ich das halt. Ja, andere sehen das vielleicht anders, aber das ist so mein Ding. So, wir arbeiten alle aufs gleiche Ziel hinaus. Wir wollen uns alle darüber informieren und austauschen. Also, wo immer ihr das machen wollt, macht das. Aber Fortune, kein ganz anderes Thema, aber ein Thema, was du mal aufgegriffen hast, wo ich gerne nochmal ein bisschen rumstochern würde. Und zwar, wie arbeitest du mit dem Chartbuch?
Ja, also das Chartbuch, das klingt ja schon wieder ein bisschen seltsam, aber im Englischen verwende ich ganz gerne den Begriff Modellbuch. Also das ist, würde ich sagen, das, was wirklich diese große Menge an Arbeit schafft, produziert in dieser Strategie. Das Handeln selbst, das ist halt wirklich Swing Trading, ist nicht so heftig zeitaufwendig. Ne?
Okay.
Mhm. Setze ich halt, was weiß ich, abends nach Börsenschluss einmal hin, screens ein bisschen Aktien und wenn die Börse aufmacht, bist du nach 15 Minuten aktiv und dann gehst du wieder weg. Fertig. Mhm. Das war's. Und am Wochenende machst du ein paar Nebentätigkeiten.
Aha.
Ja, gut, wie das dann tatsächlich sich in Einklang bringen lässt mit dem Job, wenn man dann wieder im Büro ist, das weiß ich noch nicht.
Mhm.
Aber ich werde es definitiv trotzdem weitermachen.
Cool.
Und dieses Chartbuch ist halt das, was am Anfang, wenn man die Strategie beginnt, sehr viel Zeit frisst. Das ist nämlich das, wo du versuchst, diese Muster, was ich gerade erzählt habe mit dem Anstieg, Dreieck, Ausbruch, besser zu erkennen. Also du gehst halt durch hunderte verschiedene Aktien und versuchst die halt zu screenen auf diese Muster. Na, also da fährst du wirklich manuell durch und schaust, ey, hier finde ich irgendwo so ein Setup, was diesem Muster entspricht. Dann machst du davon einen Screenshot, legst das in deine Foto-App, in dein Evernote, was auch immer du gerade hast. Also ich benutze hier beim Mac meine Fotos-App, wo ich halt auch Schlagwörter und so vergeben kann. Und dann fange ich halt an, das zu kommentieren. Ne? Was waren die genauen Bedingungen? Ich versuche exakt zu beschreiben, was da passiert. Und mit der Zeit, also ich bin jetzt so bei 110 abgelegten Setups, die ich halt dann ausführlich kommentiert habe und so. Und nach einer Zeit fängst du halt wirklich an, die Details zu erkennen. Das gibt dir nämlich zum einen Sicherheit in der Strategie, weil das Thema Überzeugung ist extrem wichtig bei sowas. Man darf halt nicht ins Straucheln kommen. Ne? Jetzt, wo es bei mir zum Beispiel nicht so gut funktioniert, ich bin nicht darüber am Nachdenken, ob ich die Strategie aufgebe.
Okay.
Weil ich halt sehe in dem Chartbuch, der Scheiß funktioniert richtig gut, aber man muss halt warten, bis die Bedingungen im Markt stimmen. Und das Zweite ist, du erkennst halt mit der Zeit wirklich viele Variationen und da gibt es halt wirklich extrem viele Details, an die man am Anfang nicht denkt, was mich auch immer wieder verwundert. Ich sehe mittlerweile, wenn ich mal so ein Setup angucke, relativ viel. Ich bin noch längst nicht am Ende, aber du siehst wirklich faszinierende Details. Also ich habe zum Beispiel jetzt ich bin da einer Sache auf der Spur, ja.
Okay.
Ja, also ich hab jetzt eine Variation entdeckt, die mir vorher nie aufgefallen ist. Jetzt im Vorfeld habe ich überlegt, ob ich dem Ganzen irgendwie einen Namen geben kann. Ich nenne das jetzt einfach mal Basis in Basis-Konfiguration.
Okay.
Und das ist kein klassisches Dreieck, sondern du hast halt so einen starken Anstieg. Das Ding fällt zurück auf diese gleitenden Durchschnitte und fängt dann aber irgendwann nochmal an, innerhalb dieses größeren gedachten Dreiecks ein kleineres Dreieck zu bilden. Ne? Also hast du quasi eine kleine Basis in einer größeren Basis. Und
jetzt kommen wir auf Inception-Niveau hier. Ja, ja, erzähl.
Ja, und das ist halt etwas, was ich sonst nie gesehen hätte. Ja? Und das ist mir erst gestern und heute aufgefallen. Da habe ich zufällig zwei Aktien gefunden, die genau dieses gleiche Muster haben. Und jetzt werde ich da mal ein bisschen Ausschau halten. Ja, also wen es interessiert, der soll sich einfach mal Comstock Resources angucken. Ja, das ist irgend so ein Öl- und Gasbude oder sowas. Die hatte halt im September, Oktober 2016 genau dieses Muster.
Okay.
Und da ist mir das aufgefallen. Und dafür ist es halt wirklich gut. Ne? Du musst da am Anfang hunderte Stunden investieren. Also ich schätze, über 100 Stunden habe ich schon investiert. Aber da muss mehr rein. Also da muss man wirklich immer am Ball bleiben. Aber wenn du das halt hast, ne? Wenn du das mal ein halbes Jahr gemacht hast oder ein Jahr, was weiß ich, wie lange, keine Ahnung, ich mache es jetzt seit 3 Monaten, dann bist du halt wirklich relativ selbstsicher, erkennst die Dinge und kannst auch gut einsteigen in solche Setups.
Cool, okay. Das heißt, kann man sich ein Fortune so vorstellen, jemand, der sich quasi konstant an seiner Strategie feilt, weiterlernt, sich selber weiterbildet in dem Bereich und auch viel, probierst du auch viel dann?
Ich halte mich ziemlich stark an die Vorgaben von dem Christian. Einfach, weil er halt bewiesen hat, dass es funktioniert. Später werde ich das bestimmt dann auch ein bisschen anpassen. Es ist ja immer so eine Persönlichkeitssache.
Ja.
Ich habe jetzt von einigen Leuten gehört, die handeln das Ganze teilweise im Wochenchart, einfach weil sie zu wenig Zeit haben. Das geht auch, aber das sind halt alles Sachen, wenn man so eine Variable ändert, ne, vom Daily zum Wöchentlichen, könnte man meinen, ach, easy. Aber da musst du halt meiner Meinung nach wieder relativ viel testen und schauen, ob sich die Muster in den Charts ändern und so weiter. Deswegen halte ich mich.
Das meine ich ja mit Experimentieren. Also nicht, also dieses, wie hast du es genannt, Backend-Testing?
Ja, Backtest.
Backtest,
also, rücktesten und wieder schauen, ob das wirklich in der Vergangenheit so funktioniert hätte und sowas alles. Ja, nee, also ich halte mich einfach an das Schema F. Aber okay. Es ist halt wirklich, man muss am Anfang sehr viel investieren an Zeit. Mhm. Aber zumindest laut Aussage von Chris musst du das halt mit der Zeit nicht mehr machen, ja.
Okay, okay, das heißt, ah, interessant, okay, das heißt, die Arbeitslast wird immer weniger.
Ja, genau.
Okay, okay.
Genau. Mhm, also, obwohl ich noch längst nicht am Ende bin, würde ich mal behaupten, dass ich jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit investiere wie am Anfang. Mhm. Wo ich wirklich jeden Tag mindestens 2 Stunden verbraten habe, in der Mittagspause, dann abends vorm Schlafen gehen und so weiter.
Okay, okay.
Und am Wochenende noch mehr.
Ich fange an, die Diskussion mit deiner Frau zu verstehen, ja.
aber das, ja gut, ich meine, ich droppe dann halt einfach immer wieder, wenn sie dann halt irgendwie das thematisiert oder so, dann sage ich halt immer, ja gut, sorry, aber wenn du willst, dass ich Millionen verdiene, dann muss ich halt auch wirklich die Arbeit reinstecken.
Eben, genau das, ja.
Ist
ja,
so.
Genau, es ist so. Wenn sie den Podcast hört, auf jeden Fall, ich bin auf deiner Seite, trotzdem Fortune. Ich habe ähnliche Diskussionen.
Ja, ich meine, klar, man muss natürlich dann eine Balance finden, das schon. Aber ja, ich hab ja das tatsächlich schon mal gesagt, ja, weil ich wirklich überzeugt bin, dass ich das schaffe. Die Frage ist eigentlich nicht ob, sondern eher wann.
Ja. Da kommen wir jetzt auch gleich hin. Das hatte ich mir sogar noch als Frage aufgeschrieben. Ich will es nicht, dass wir es vorwegnehmen. Der Titel nimmt ja schon vieles vorweg, muss man fairerweise sagen. Ja, Fortune über seinen Weg zum Millionär. Was ist dein Ziel mit dieser Strategie? Willst du dazu ein bisschen was erzählen? Es hört sich erstmal sehr catchy an. Es hört sich erstmal an, als ob du jetzt irgendwie einen Börsenbrief oder irgend so ein Trading Signals hier verkaufen möchtest. Willst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, wie gesagt, also ich will damit die Millionen schaffen, auf jeden Fall, und verstehe ich, das klingt nach Clickbait, ne?
Genau, es ist aber ein ernst gemeintes Ziel, also es ist jetzt kein Meme, es ist kein Clickbait, das ist dein Ziel, ja?
Mhm. Dieses ehrgeizige Ziel selbst würde ich nicht ausrufen, sage ich mal, wenn ich nicht überzeugt wäre. Ja. Ich meine, bisher habe ich halt, wie gesagt, noch keine erfolgreiche Börsenphase, also so einen krassen Bullenmarkt mitgemacht, wo du dann halt dein Konto mal schnell verdoppelst oder verdreifachst. Mhm. Das habe ich noch nicht mitgemacht, aber jetzt in der Zeit von Mitte Mai bis Mitte Juni oder sowas, da habe ich die Ansätze schon gesehen. Also da bin ich innerhalb kürzester Zeit von irgendwie 10% auf 22% hochgeschossen mit meiner Rendite. Mhm. Und das in, weiß ich nicht, einer Woche oder sowas.
Okay.
Ja, und dann dachte ich, okay, krass. Ja, war schon euphorisch und musste aufpassen, dass ich da jetzt nicht irgendwie wieder nachlässig werde. Euphorie ist immer schädlich. Mhm. Aber da habe ich die Ansätze gemerkt. Da war halt das Problem. Wir sind im Seitwärtsmarkt. Deswegen habe ich fast alles wieder verloren. Mhm. Ich bin jetzt momentan gerade mal bei 5% Rendite seit Ende Mai, wo ich diese Strategie bei meinem neuen Broker verwende. Mhm. Also da handle ich halt nur Kullamegi-Zeug.
Okay.
Und deswegen weiß ich halt, dass das halt alles dieser Strategie zuzuschreiben ist. Mhm. Aber genau, also ich würde das Ziel nicht ausrufen, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass das möglich ist. Mhm. Und Einwände kommen häufig dann weniger von den Tradern. Also diejenigen, die wirklich fleißig sind und das auch schon hauptberuflich machen, die wissen, dass das geht. Diejenigen, die da Einwände haben, das sind meistens die halt immer vorgekaut bekommen von Wissenschaftlern und sowas alles, dass es nicht möglich ist, langfristig den Markt zu schlagen. Mhm. Da gibt es tatsächlich wissenschaftliche...
Da habe ich dich ja vorhin richtig getriggert mit der...
ja, ja, ja. tatsächlich, die Wissenschaft ist, ich weiß nicht, ob einhellig, wie du sagst, es gibt auch Studien zu Ken Slim, dass es den Markt outperformt, aber ich würde sagen, die meisten sind schon der Einsicht oder der Ansicht, dass man das nicht schafft. Mhm. Ja gut, und sowas, ne? Ich meine, wenn das aus der Wissenschaft kommt, dann hat das ja schon irgendeine Daseinsberechtigung. Aber es ist halt eben nur die halbe Wahrheit. Also das funktioniert einfach, da bin ich felsenfest von überzeugt. Mhm. Aber dafür muss man halt einfach seinen Arsch aufreißen, ne? Also wenn du dir den Arsch nicht aufreißt, dann schaffst du auch keine Millionen. Wie auch? Klar, wenn du jetzt in GME investiert hättest, was weiß ich wie viel, dann kann es schon sein, dass du Millionär wirst.
Ja.
Mir fällt jetzt einer ein bei MSW, der das geschafft hat. Mhm. Aber das ist halt Glück. Das lässt sich nicht reproduzieren. Also dauerhaft Millionär und Multimillionär wirst du wirklich nur, wenn du strikte Regeln hast, wenn du konstant Profite machst und nicht auf einmal durch irgendeinen Scheiß-Trade die Hälfte deines Kontos verlierst.
Ja. Nee, ist ein
Essen. Okay. Also, das soll jetzt alles nicht so reißerisch klingen, ne? Letztlich, also ich meine.
Nö, sehe ich gar nicht so. Nö, alles gut, ja.
Ich habe das mit diesem Millionärkram tatsächlich mal ausgerechnet. Mhm. Ich muss, glaube ich, um in 4 Jahren Millionär zu sein, mein Konto ist ja jetzt bei 80.000, 85.000, schwankt immer, müsste ich mein Konto jedes Jahr, also 4 Jahre lang jedes Jahr um 83,6% nach oben traden.
Okay.
Das ist quasi das Ziel, was ich jetzt habe.
Das ist dein Ziel? Okay, okay.
Naja,
okay.
Also jedes Jahr 83% ist mein Ziel.
Okay, wow.
Gerne mehr, aber ich weiß natürlich nicht, ja, also hätte ich das jetzt vor 2 oder 3 Monaten gesagt, hätte ich mich selber für verrückt gehalten. Jetzt bin ich tatsächlich der Meinung, dass das geht.
Okay.
Aber dafür muss ich auch einfach noch viel lernen. Also momentan bin ich halt gerade so über brechgleich, ne? Wie gesagt, 5% ja. Im Plus. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht haben einige jetzt auch gutes Minus gemacht. Also da, so weit ist es bei mir noch nicht. Mhm. Aber halt auch nicht wirklich Plus.
Okay.
Aber gut, also ich meine, jetzt im Seitwärtsmarkt kann man halt, dadurch, dass es kaum was zum Traden gibt, kann man halt sehr viel lernen. Mhm. Es wird einem nicht langweilig. Und ich hoffe, wenn dann halt der nächste Bullenmarkt kommt, dass ich es dann auf jeden Fall schaffe, so ordentlich Rendite zu machen.
Okay. Und ich wünsche dir viel Erfolg.
Ja, danke. Aber jetzt mal dieses Monetäre außen vor gelassen. Okay. Eigentlich die ganzen berühmten Trader, hier William O'Neill von Ken Slim oder Mark Minervini, den auch viele kennen, einer der größten Momentum-Trader überhaupt, die sagen, es geht nicht darum, dich auf die Kohle zu fokussieren, sondern auf den Prozess. Mhm. Klingt jetzt ja. Voll nach Lehrer oder sowas, aber
nö, klingt
ist es tatsächlich so, das mit dem Millionär werden, das ist halt so mein monetäres Ziel, aber das Eigentliche im Kern ist eher, diesen Prozess zu verbessern, dass ich besser werde in der Strategie und dann folgt das Geld einfach. Es ist eigentlich gar nicht so zielführend, sich auf die Kohle selbst zu fokussieren.
Der Weg folgt ist das Ziel quasi.
Genau. Werde besser, folge strikt deinem System. Und wenn du das machst und weißt, dass das System funktioniert, das weiß ich mittlerweile oder bin überzeugt, dann kommen die Millionen schon. Ne? Mhm.
Ja, cool.
Also super. Das ist dann der ernste Hintergrund hinter diesem Clickbait.
Ja. Nee, ja, es ist gut, dass wir das auch mal geklärt haben. Ich glaube, die Frage wäre früher oder später gekommen. Deswegen finde ich das gut, dass wir das innerhalb des Podcasts auch geklärt haben. Falls das jetzt einer fragen sollte, können wir sagen, hey, du hast den Podcast nicht ganz angehört, ja? Nee, ja. Fortune, wir nähern uns langsam dem Ende hin.
Ja.
Es war ein geiler Podcast, aber ich will noch nicht aufhören, weil ich finde nämlich, wir hatten das in der Vorbesprechung, ich finde das super interessant und ich habe dir auch gesagt, ich rede mit dir so lange, wie wir auch reden möchten, ich habe da kein Problem damit. Ich würde gerne nochmal mit dir besprechen, was ist dein Background? Du warst jetzt sehr technisch, ja? Aber aus welchem Background kommst du denn eigentlich? Wir haben ja vorhin schon mal gehört, du kommst nicht aus dem Finance-Bereich, du hast dieses Zeug zum Glück nicht studiert, ja, sage ich jetzt einfach mal, ich darf das. Welchen Background hast du denn?
Ziemlicher Zickzack, aber ich würde sagen, wo es vielleicht angefangen hat, ich komme eigentlich so studientechnisch aus dem Geistes- und kulturwissenschaftlichen Bereich und habe Sinologie studiert, also das bedeutet Chinesisch, ne?
Sehr cool, okay.
Also mit lustigen Astrologiezeichen und so kenne ich mich schon ganz gut aus.
Ja. Daher kam vielleicht jetzt die Liebe zur Börse.
Ja, Liebe zur Astrologie, zu Charts.
Genau.
Das kann sein, ja.
Okay.
Habe tatsächlich
Sinologie.
Chinesisch studiert und kam eigentlich dadurch, kam dazu, weil ich halt die Zeichen lustig finde oder, was heißt lustig? Nein, ich fand sie einfach schön.
Ne? Ja.
Diese Kalligrafie und sowas alles hat mich voll interessiert und dann später im Studium habe ich auch gemerkt, dass die Sprache einfach total geil ist. Es klingt ein bisschen nerdig, wenn ein Europäer Chinesisch spricht. Also merke ich bei mir selber. aber es ist einfach was komplett anderes. Das war es einfach, was mich dazu getrieben hat. Es ist etwas, womit ich bisher nie Berührungspunkte hatte. Und so gesehen habe ich das dann studiert.
Ne? Für unsere chinesischen Zuhörer, was heißt, folgt unserem Podcast auf Mandarin?
Alter, ich habe ja später jetzt gar nichts mehr so mit Chinesisch zu tun gehabt, aber...
Es war nur eine Testfrage, mach dir keinen Kopf.
Warte mal, lass mich mal überlegen.
Okay, gerne, ey. Es war eigentlich nur als Witz gemeint, aber wenn du das hinkriegst und so geiler. Oder drückt ein Gefällt mir oder was weiß ich. Was immer diese ganzen Finanzinfluencer das sagen für Zeugs. Ich halte mich da ja immer weg. Also ich denke immer, wenn die Leute das liken wollen, liken sie es so oder so, wenn sie einen Kommentar schreiben wollen, aber...
Okay, ich habe jetzt gerade irgendwas total, total Willkürliches.
Okay.
Zhongguoren, ni hao. Wo jiao Jin Xueliang, wo shi zui hao de Swing Trader.
Okay, es hat sich sehr, sehr legitim angehört, aber was hast du gerade gesagt?
Ey, ohne Mist, wenn ich den Podcast mir später selber anhöre, dann schäme ich mich bestimmt im Grund und Boden. Ich habe einfach nur gesagt, hallo Chinesen, ich bin der und der.
Okay.
Also ich habe meinen Namen auf Chinesisch gesagt.
Aha.
Also Jin Xueliang ist mein chinesischer Name, heißt so viel wie der goldene, gute Lerner oder sowas.
Okay, okay.
Die stehen halt auf Tiefsinnigkeit
ja,
so.
Ja.
Und dann, ich bin der beste Swing-Trader.
Geil, geil. Ich hoffe, wir werden ein paar Kommentare aus der Community kriegen. Das wäre ja mal lustig.
Ey, aber Leute, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Ne? Noch bin ich echt am Anfang. Ja. Mir ist einfach nichts Besseres eingefallen.
Ey, für die Leute, die nur Mandarin sprechen und die trotzdem sich über eine Stunde lang den deutschen Podcast angehört haben, ist das jetzt ein Fakt. Und das steht jetzt erstmal da, im Raum.
Ja, gut.
Nee, Fortune, vielen Dank, dass es jetzt mit uns doch geklappt hat mit dem Podcast. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich denke, man hat es auch gehört. Es war geil mit dir, Hammer. Ich habe viel gelernt, ich habe viel gelacht und, oh Gott, jetzt wird das ein bisschen sentimental. Nee, es war ein geiler Podcast. Danke, dass du da warst.
Ich liebe dich auch.
Sehr geil. Endlich, jetzt haben wir es auch aufgezeichnet. Nee, Fortune, vielen Dank. Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr mehr hören wollt über Fortune und seinen Weg zum Millionär in Klammern in 4 Jahren, Momentummaschine hieß das unter, glaube ich, oder?
Genau.
Momentummaschine abonnieren. Ansonsten, hört weiter unsere Podcasts. Wir versuchen zurzeit auch ein bisschen mehr in die technische Richtung zu gehen. Wir hatten jetzt zwar interessante Gäste aus der Community, die auch technischer wurden. Fortune wurde heute auch mal wieder technischer. Mir persönlich gefällt das ganz gut. Wenn euch das auch gefällt, lasst es uns gern wissen. Wenn ihr es auch Mandarin, die Sprache beherrscht, lasst uns das auch wissen. Und ansonsten, ja, genau. Bleibt dabei, drückt gefällt mir, wie auch immer, wie ihr Bock habt. Ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über jedes Feedback und über jede Bewertung auf Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Danke.